Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Pneumokokken lösen schwere Infektionserkrankungen aus, die lebensbedrohend sein können. Die Impfung stellt eine wirkungsvolle Prophylaxe dar und wird laut österreichischem Impfplan Risikopersonen, ich zitiere, dringend empfohlen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In diesem Podcast diskutiere ich mit meinen Gästen unter anderem über folgende Fragen. Was sind Pneumokokken eigentlich? Warum sind sie so gefährlich? Wen bedrohen sie? Und wie kann man sich davor schützen? Mein Name ist Volkmar Welguni, ich bin freier Medizinjournalist. Meine Gäste heute sind Frau Privatdozentin Doktorin Daniela Schmidt, Leiterin der Abteilung für Infektionsdiagnostik und Infektionsepidemiologie am Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der Medizinischen Universität Wien. Herzlich willkommen, Frau Dozentin Schmidt. Schön, dass Sie sich heute für unsere Hörerinnen und Hörer Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Weiters begrüße ich Herrn Primarius, Privatdozent Dr. Ashang Walipur, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf und Privatklinik Döbling in Wien. Auch Ihnen, Herr Dozent Walipur, ein herzliches Danke fürs Dabeisein und Mitdiskutieren.
Ja, grüß Gott, danke für die Einladung, bin gern dabei.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD. Ich darf mit Ihnen beginnen, Frau Dr. Schmidt. Was sind Pneumokokken?
Pneumokokken sind Bakterien, die eine Form haben, die als Kugelbakterien sie auszeichnen. Das Besondere dieser Pneumokokken, sie gehören zur Gattung der Streptokokken und die Art ist dann Streptokokken pneumonia. Im weiteren Text werden wir einfach das Synonym Pneumokokken verwenden. Diese Pneumokokken zeichnen sich durch eine besondere Kapsel aus. Man nennt sie Polysaccharidkapsel, bestehend also aus Zuckerketten. Und diese Polysaccharidkapsel befähigt diesen Erreger, den menschlichen Nasenrachenraum zu besiedeln. Das macht diesen Erreger so besonders, weil er in der Lage ist, neben der körpereigenen Mikroflora als Mitesser, als Kommensal, als Mitesser am Tisch ebenfalls Teil, vorübergehend Teil der Nasenrachenflora zu sein.
Herr Dozent Walipur, wie häufig kommen Pneumokokken vor und wie verbreiten sie sich?
Ja, Pneumokokken kommen sehr, sehr häufig vor. Wir haben in Österreich vermutlich so etwa 30.000 Menschen, die im Laufe eines Jahres eine Pneumokokkeninfektion durchmachen. Gott sei Dank, in den allermeisten Fällen sind das eher harmlosere Infektionen, eine Bronchitis, eine Mittelohrentzündung, eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und in manchen Fällen kann es eben aber auch zu schwereren Infektionen kommen. Das sind dann meist Personen, die eine Schwäche des Immunsystems haben, ein eher fortgeschrittenes Alter oder Begleiterkrankungen, die dazu beitragen, dass die Pneumokokken, die normalerweise bereits in unserer Nasen- und Rachenschleimhaut residieren, das heißt, die wohnen schon dort mehr oder weniger seit Geburt an, dass die dann in eine sogenannte invasive Pneumokokkenerkrankung sich ausbreiten können. Mit anderen Worten, der normale, gesunde oder physiologische Befall unseres Körpers artet in einen nicht mehr physiologischen, also nicht mehr gesunden Zustand aus. Die Pneumokokken können sich im Körper vermehren und dann in den verschiedenen Organsystemen, einerseits im Sinne einer schweren Lungenentzündung, Gehirnhautentzündung oder aber auch einer Blutvergiftung, einer sogenannten Bakteriämie im Körper ausbreiten und dort leider ihr Unwesen treiben.
Wie wird die Häufigkeit dieser Pneumokokkenerkrankungen erfasst, Frau Dr. Schmidt?
Diese Formen der invasiven Pneumokokkenerkrankung sind nach dem Epidemiegesetz meldepflichtig. Und alles, was verpflichtend ist, gemeldet zu werden, kann auch zuverlässig erfasst werden. Und diese zuverlässige Erfassung macht es möglich, eine einjährliche Inzidenz zu berechnen, die sich über die Zeit dann natürlich auch verändern kann oder verändert hat als Folge von gewissen Maßnahmen. Üblicherweise macht es Sinn, die Häufigkeit diese invasiven Erkrankung nach Altersgruppe darzustellen. Und da die am stärksten betroffene Altersgruppe unter anderem auch die unter 5-Jährigen sind, beziehungsweise die unter 2-Jährigen, misst man deren Inzidenz. Und diese bewegt sich jetzt innerhalb der vergangenen 10 Jahre zwischen 2 und 8 Fällen pro 100.000 der unter 5-Jährigen. Weiters höher natürlich dann in der zweiten Risikogruppe, das sind die älteren Erwachsenen, und die werden definiert mit dem Alter größer gleich 60 Jahre. Da hat sich die Inzidenz in den vergangenen Jahren von 2009 bis 2024 liegt mir vor, zwischen 16 auf bis zu 24 Fällen pro 100.000 dargestellt.
Im aktuellen Jahresbericht der AGES, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, ist zu lesen, dass 2024 der bisherige Spitzenwert der invasiven Pneumokokkenfälle aus 2023 nochmals übertroffen wurde und über 800 Fälle wurden sozusagen notiert. Wie häufig sind Sie, Herr Dozent Walipur, im klinischen Alltag mit Pneumokokken konfrontiert?
Naja, als Lungenfacharzt und Spitalsmediziner sowie Intensivmediziner ganz, ganz oft. Tatsächlich erstellen auch wir sehr häufig eine Pneumokokkenerkrankung oder eine Pneumokokkeninfektion als Ursache für eine Lungenentzündung, manchmal auch als Ursache für eine Rippenfellentzündung fest. Wir nehmen in der speziell kalten Jahreszeit, aber nicht nur ausschließlich dort, immer wieder Betroffene mit einer schweren Pneumokokkeninfektion stationär auf. Vereinzelt ist dann auch eine intensivmedizinische Behandlung nötig. In vielen Fällen haben wir aber auch Pneumonieerkrankte, die einen stationären Aufenthalt haben oder auch nur ambulant betreut werden, wo vermutlich die Infektion auch durch Pneumokokken verursacht sein kann, jedoch nicht immer die gesamte Diagnostik erfolgt. Im ambulanten Bereich, beim Hausarzt, beim niedergelassenen Lungenfacharzt oder Lungenfachärztin, der erfolgt selten eine entsprechende Testung auf Pneumokokken, so dass wir durchaus auch eine gewisse Dunkelziffer haben und daher ja auch diese ungefähre Zahl von etwa 30.000 Erkrankten österreichsweit. Das ist letztlich nur eine Schätzung. Genaue Zahlen haben wir nicht, aber im klinischen Alltag ist das ein Krankheitsbild, mit dem ich sehr, sehr oft konfrontiert bin.
Wir haben jetzt viel über die invasiven Pneumokokkenerkrankungen gesprochen. Welche nicht invasiven Erkrankungen können auch ausgelöst werden? Frau Dr. Schmidt?
Das ist ebenfalls altersgruppenspezifisch und auch diese nicht invasiven Pneumokokkenerkrankungen betreffen dann eher oder am häufigsten die unter 5-Jährigen und die über 60-Jährigen beziehungsweise die Risikogruppen zwischen den 5- und 60-Jährigen. Aber typische nicht invasive Pneumokokkenerkrankungen des Kleinkindesalters ist die Otitis media, die Mittelohrenentzündung zum Beispiel, oder die Sinusitis, die Nasennebenhöhlenentzündung. Auch diese können erschwerend und belastend für diese Betroffenen verlaufen, weil die jedenfalls mit einer Antibiotikatherapie einhergehen. Für die über 60-Jährigen ist einer der häufigsten als nicht invasiv eingestuft, aber sehr häufig auch schwer verlaufend, die Community-akquirierte, also die ambulant erworbene Pneumokokkenpneumonie, die insofern dann schwer verlaufen kann, wenn sie bei schon bestehender, ebenfalls kardiovaskulärer Erkrankung in der Nachphase schwere kardiovaskuläre Ereignisse zum Beispiel auslösen kann.
Frau Dr. Schmidt, bei welchen Symptomen sollte man jedenfalls einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen?
Also generell ist es so, dass man mit Sicherheit ambulant nur bei Beschwerden der nicht invasiven Erkrankung dann dringlich selbst Initiative zum Aufsuch eines Arztes hier übernehmen soll. Andernfalls bei invasiven ist der Zustand schon so kritisch, dass hier sehr wohl eine stationäre Aufnahme notwendig ist. ist und das von den Angehörigen wahrscheinlich initiiert wird. Aber für Kinder natürlich ist jede Mittelohrentzündung schmerzhaft und wird natürlich von den Erziehungsberechtigten als solches sehr wohl einen Arztbesuch verlangen. Auch sich lang ziehende Nasennebenhöhlenentzündungen sollen jedenfalls ja von einem Kinderarzt, Ärztin begutachtet werden. Und jede Klinik einer Lungenentzündung, eingeschränkte Belastbarkeit, Fieber, Müdigkeit, Husten und deutliche Beeinträchtigung der Atmung bzw. körperlicher Belastbarkeit, das sind Kardinalzeichen, die jedenfalls richtig erkannt werden müssen und keinesfalls bagatellisiert werden.
Die Pneumokokkenpneumonie ist die häufigste bakterielle Pneumonie und mit die häufigste Pneumonie überhaupt. Wie tritt sie in Erscheinung und wie unterscheidet sich eine Pneumokokkenpneumonie von einer durch Viren verursachten Lungenentzündung? Herr Dozent Walipur.
Ja, eine Pneumokokkenpneumonie ist eine eben durch das Bakterium Streptococcus pneumonia verursachte Lungenentzündung. Es gibt eine Vielzahl von anderen Bakterien, die auch eine Lungenentzündung verursachen können und eben, wie Sie genannt haben, schon Viren. Wir haben spätestens seit der Covid-19-Pandemie wissen wir, wie es aussieht oder wie sich eine virale Lungenentzündung auswirken kann. Eine scharfe Trennung ausschließlich auf Basis des klinischen Bildes ist gar nicht möglich, denn eine Lungenentzündung äußert sich meist recht unspezifisch und unabhängig vom zugrunde liegenden Faktor, also von der zugrunde liegenden Infektionsursache. Virale Infektionen treten meist innerhalb von 2 bis 5 Tagen ab dem Zeitpunkt der Infektion in Erscheinung. Bakterielle hingegen, die brauchen manchmal einige Tage obendrauf. Das heißt, da haben wir oft einen sogenannten prolongierten oder protrahierten Verlauf. Meist beginnt es vielleicht mit einer harmlosen Erkältung und dann dauert es nochmal 5 bis 7 Tage, wenn entsprechende Risikofaktoren vorliegen, dass es zu einer Lungenentzündung kommt. Es gibt einige Zeichen indirekter Natur, die vielleicht eher für eine virale Infektion sprechen oder für eine bakterielle. Wenn in der klassischen Influenza-Saison, also zur Grippesaison, sich jemand mit typischen Beschwerden einer Grippe präsentiert, wie Abgeschlagenheit, Fieber, Gelenkschmerzen und auch Husten, dann geht man tendenziell trotzdem eher von einer Grippe als Ursache aus. Wenn das jetzt jemand ist, der in die klassische Risikogruppe gehört, ältere Person, vielleicht auch noch aus einer Pflegeeinrichtung mit vielleicht gar nicht so hohem Fieber, weil durch das Alter auch das Immunsystem in der Reaktion etwas geschwächt ist und vorrangig Husten und Atemnot bestehen, dann könnte man eher von einer Pneumonie durch Bakterien ausgehen. Allerdings, wie gesagt, ist eine scharfe Trennung ausschließlich auf Basis der klinischen Merkmale gar nicht möglich.
Und wann ist bei einer Lungenentzündung eine stationäre Aufnahme notwendig?
Die stationäre Aufnahmeindikation bei einer Pneumokokkenpneumonie orientiert sich heutzutage großteils anhand klinischer Merkmale. Viele sind ja mit dem sogenannten CRP-65-Score vertraut, ein recht einfaches Werkzeug, wo wir mit klinischen Werkzeugen eben der Beurteilung der Atemfrequenz, ob die höher oder geringer als 30 pro Minute ist, ob der diastolische Blutdruck kleiner 90-60 beträgt oder ob eventuell eine Bewusstseinstrübung oder ein veränderter Geisteszustand vorliegt. Das sind Warnsignale, vor allem auch das Alter über 65, die darauf hinweisen, dass hier vielleicht ein höheres Risiko einfach für Morbidität und Mortalität besteht. Und daher ist es so, dass man bei einem CRP-Score von 1 und höher zumindest an einen Spitalsaufenthalt denken soll. Bei CRP-Score von 3 und höher ist diese auf alle Fälle empfohlen. Man muss vielleicht hier noch ergänzend dazu sagen, dass auch der CRP-65-Score natürlich gewisse Schwächen hat, weil er den Aspekt der Komorbiditäten nicht berücksichtigt. Auch soziale Aspekte wie die Versorgung zu Hause, selbstständige Nahrungs- und oder Flüssigkeitsaufnahme dort auch nicht einfließen. Das ist dann sozusagen dann doch die individuelle Beurteilung des Arztes oder der Ärztin, auch diese Faktoren in der Entscheidung mit einfließen zu lassen, ob denn eine Spitalsaufnahme nötig ist. Und dafür gibt es auch dann andere Scores, die beispielsweise auch Laborwerte und auch die Sauerstoffsättigung mit ins Kalkül ziehen. Aber der CRP-65 wird nach wie vor sehr häufig angewendet und ist für die klinische Praxis eigentlich ganz gut geeignet.
Nach einer Pneumonie können auch Langzeitfolgen drohen.
Ja, genau. Also faktisch ist es so, dass nach jeder schwerer Lungenentzündung, also letztlich vollkommen unabhängig, was die Genese dieser Lungenentzündung ist, das ist bei virusbedingten Lungenentzündungen genauso wie durch RSV verursachte Pneumonien oder eben bei Pneumokokken und Grippe, kommen verschiedene und werden oftmals verschiedene Organe in Mitleidenschaft gezogen. Zum einen ist vor allem das Herz-Kreislauf-System sehr belastet. Wir wissen, dass Betroffene nach einer vor allem schweren Lungenentzündung ein bis zu 50% erhöhtes Risiko haben, an einem Herz-Kreislauf-Ereignis nochmal zu erkranken, vor allem wenn sie vorbelastet sind. Was kann man sich darunter vorstellen? Da sprechen wir von Personen, die die Gefahr laufen, eine Herzrhythmusstörung zu entwickeln, eventuell auch einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Hier ist das Risiko vor allem in den ersten 3 Monaten nach durchgemachter Lungenentzündung deutlich erhöht. Wir wissen aber auch, dass andere Organe hier betroffen sein können. Beispielsweise die Niere kann in den ersten Wochen und Monaten nach einer Lungenentzündung nochmal einen, wenn man so möchte, zweizeitige Folgeschäden aufweisen. Hier sind daher durchaus engmaschige Kontrollen in den ersten Wochen nach einer Lungenentzündung erforderlich, um sicherzustellen, dass Organe jenseits der Lunge auch rechtzeitig untersucht und kontrolliert werden. Auch da vielleicht besonderes Augenmerk noch einmal auf den Diabetes. Diabetiker mit einer Lungenentzündung neigen dazu, einerseits durch die Therapie, aber auch vor allem durch die Entzündung, die im Körper selbst entsteht, im Rahmen einer Pneumonie eine Entgleisung ihrer Stoffwechsellage zu erfahren. Und daher ist es wichtig, alle diese zweizeitigen Nebenwirkungen, Probleme oder Komplikationen einer Lungenentzündung immer mit im Blickwinkel zu haben.
Vielen Dank. In der Behandlung der Pneumokokkenpneumonie sind Antibiotika die Therapie der Wahl. Welche sind das und wie sieht es mit Resistenzen aus? Herr Dozent Walipur?
Die Behandlung einer Pneumokokkenpneumonie oder einer Lungenentzündung im Allgemeinen orientiert sich im Grunde gesehen zunächst einmal daran, dass man die Diagnose rechtzeitig und richtig stellt. Bei entsprechenden Beschwerden ist die Durchführung eines Lungenröntgens erforderlich. Im Spitalsaufenthalt wird dann eben meistens aber auch zusätzlich ein mikrobiologischer Test, im Regelfall handelt es sich um einen Harntest, gemacht, um die Pneumokokkeninfektion zu bestätigen. Erfreulicherweise sind wir in Österreich in einer Lage und in einer Region, wo die Resistenz gerade im Hinblick auf Pneumokokken noch relativ gering ist, vor allem auch im internationalen Vergleich. Und damit finden wir eigentlich mit den Aminopenicillinen meistens ganz gut das Auslangen. Was die Behandlungsempfehlung betrifft, orientieren wir uns an den S3-Leitlinien der deutschen Fachgesellschaft, die ja auch gemeinsam mit Österreich und Schweiz teilweise mitentwickelt wurde. Und da orientiert man sich an dem Schweregrad der Pneumonie, also eine leichte Pneumonie ohne Komorbiditäten. Da reicht in der Regel auch eine orale Therapie mit einem Amoxicillin aus. Als Alternativen könnte man das Doxycyclin verwenden und eher dann als vielleicht dritte Linie sogar Makrolide oder eher Fluoroquinolone. Allerdings ist das selten nötig. Bei einer leichten Pneumonie mit bereits bekannten, aber stabilen Komorbiditäten geht man doch davon aus, dass das Risiko, dass vielleicht eben nicht nur Pneumokokken hier das Problem sind, sondern das Risiko für eine Staph aureus-Infektion oder Enterobakterien ansteigen. Da fügt man dann zu dem Amoxicillin die Clavulansäure, also sprich das klassische Kombipaket hier hinzu mit Beta-Lactamase-Inhibitoren in der ersten Linie und in der zweiten Linie dann eben gegebenenfalls Fluoroquinolone. Das ist aber unabhängig eben von der Pneumokokkenpneumonie, sondern ist eine Empfehlung jetzt ganz explizit für die Pneumonie, die ja häufig empirisch behandelt wird. Und erst bei mittelschweren und schwerer Pneumonie würde man die Antibiotikatherapie dann eben IV geben, im Sinne einer Sequenztherapie, und dann oftmals vielleicht auch in einem intensivmedizinischen Setting erforderlich sein. Und da wird man dann entsprechend breiter. Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel 5 bis 7 Tage, in seltenen Fällen länger darüber hinaus.
Kommen wir nun zur Prävention, die durch Impfung möglich ist. Wie beurteilen Sie, Frau Dr. Schmidt, die gegenwärtigen Pneumokokken-Impfraten in Österreich?
Generell ist es so, dass der nationale Impfregister ja erst mit der Covid-Impfung eingeführt und operativ ist. Also das heißt, seitdem dieser nationale Impfregister verfügbar ist, gilt es, alle verimpften Dosis in diesem Impfregister zu erheben. Das gibt uns aber nur einen Überblick der Vaccine Coverage, sagt man, also der Abdeckung oder Durchimpfung für die letzten 2 Jahre. Demgegenüber gibt es aber seit mindestens 2 Jahrzehnten für jedes Bundesland ebenfalls einen Impfregister. Und mir war es möglich, den Tiroler Impfregister auszuwerten. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr bei der Landesanästhesieaktion Tirol, bei Frau Dr. Anita Lugnanischer, die diese anonymisierten Daten zur Auswertung mir zur Verfügung gestellt hat. Und wir sehen, dass in den Geburtskohorten 2000 bis 2024 die ersten 2 Dosen zu 80% der Geborenen angenommen wird. 80%, 2 Dosis Abdeckung. Aber dann die 3. Dosis ja schon etwas zögerlicher und die liegt in einer Höhe von ungefähr 70%. Das Problem ist aber, dass ein weitaus geringerer Prozentsatz tatsächlich auch das Schema da eingehalten wird. Und das mindert die Vaccineffizienz oder Vaccineeffektivität des Impfstoffs. Daher mein Appell, wichtig, auch die Erziehungsberechtigten, wenn möglich, darüber aufklären, dass dieses Schema da genau auch unter Einhaltung des Impfintervalls angenommen werden sollte, sodass es pro Geburtskohorte vor Ende des ersten Lebensjahres bereits schon diese 3 Dosen geimpft sind.
Haben Sie eine Erklärung, warum gerade zwischen 2. und 3. Dosis die Impfrate signifikant abnimmt?
Eine Mutmaßung über die mir hier die Public Health Experten, Amtsärzte und Ärztinnen hier vermitteln, ist, dass eben dieses Intervall das längere ist zwischen 2. und 3. und da passieren dann möglicherweise auch Virusinfektionen und andere Kindererkrankungen, die dann zum Aufschieben der 3. Dosis führen.
Herr Dozent Walipur, wie beurteilen Sie die Pneumokokken-Impfraten in Österreich?
Also ich würde sagen, wir sind in einem Bereich, wo wir definitiv noch sehr viel Luft nach oben haben, was unsere Impfraten betrifft. Das gilt nicht nur für die Pneumokokken natürlich, sondern auch für viele andere impfpräventable Atemwegsinfektionen. Da sind wir auch bei der Grippe nicht viel besser und auch Covid-19 hat ja zuletzt nicht mehr großartig hohe Impfraten verzeichnen können. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist sicherlich die Aufnahme in das Erwachsenenimpfprogramm, was die Pneumokokken betrifft. Und das ist ein guter und wichtiger Schritt, dass das auch etabliert werden wird. Und der zweite wesentliche Aspekt ist, dass wir mehr oder weniger mit den Konjugatimpfstoffen, und da gibt es ja auch jetzt auch neuere teilweise am Markt, eine sehr breite Abdeckung haben, die sich ganz explizit auf die Erwachsenen konzentriert. Das setzt natürlich immer das hoffentlich auch weiterhin erfolgreich umgesetzte Kinderimpfprogramm voraus und das funktioniert in Österreich relativ gut im internationalen Vergleich und somit hat man heutzutage eigentlich eine recht breite Palette an Möglichkeiten, sich impfen zu lassen, entweder in der Kombination Kinderimpfprogramm für Pneumokokken und ein spezielles Erwachsenenimpfprogramm oder das bisherige Schema, das gerne verwendet wird, die Kombination aus Polysaccharid und Konjugatimpfstoff.
Ein anderer Aspekt der Impfrate, um noch da kurz zu bleiben, durch die Impfprogramme werden die in den Vakzinen enthaltenen Serotypen seltener oder verschwinden sogar ganz. Und neue Serotypen treten in Erscheinung. Wie kann man diesen Replacement-Phänomen, wie es genannt wird, entgegentreten, Frau Dr. Schmidt?
Wahrscheinlich gar nicht, weil man ja nicht der konkurrierende, kompetitive Organismus ist gegenüber dem Pneumokokk, sondern das ist evolutionstheoretisch erklärbar. Wenn neue Nischen frei werden, dann werden sie eingenommen von Nachkommenden desgleichen oder anderer möglicherweise Mikroorganismen, die ebenfalls als Mitesser, Kommensalen, diesen Nasenrachenraum in Anspruch nehmen und somit das zum Reservoir machen. Das heißt, es ist schwer vorhersehbar, ob die nachkommenden Serotypen oder Stämme möglicherweise ein geringeres Infektiositätspotenzial haben oder Invasivitätspotenzial. Also jedes stärkere Eingreifen, auch mit der impfinduzierten Immunität, kann erheblich dieses Gleichgewicht zwischen fremden, temporär vorhandenen Mikroorganismen und körpereigenen stören. Und das könnte dann einen ebenfalls Schaden verursachen. Das heißt, das Replacement hat schon etwas, ja, möglicherweise auch Gutes, dass nämlich eine Nische, die frei wird, wieder von Pneumokokken besiedelt werden, die im besten Fall eher kolonisieren als infizieren. Und somit gilt es eher zu verstehen, ob diese kolonisierenden Stämme günstiger sind als die Vertriebenen oder möglicherweise ebenfalls gleich oder vergleichbares Invasivitätspotenzial haben. Das Replacement ist also nicht verhinderbar mit serotypenspezifischen Impfstoffen. Überlegt man sich aber in Richtung serotypenunabhängiger, nämlich proteingebundenen Impfstoff zu gehen in der Entwicklung, mag es gelingen, unabhängig von den vorhandenen Serotypen, die generell die Kolonisation mit Pneumokokken auf ein mögliches Minimum zu reduzieren. Aber wie gesagt, schon vor, das kann eben dazu führen, dass ich bei vollkommener Elimination dieses Erregers einen anderen wiederum Raum schaffe. Wir sind nur ein Teil eines komplexen Systems, eines komplexen Gleichgewichtes, in dem die Mikroorganismen noch viel zahlreicher als wir Makroorganismen sind. Und das ist zu bedenken. Und deswegen ist umso wichtiger, diese epidemiologische Überwachung zu verstehen.
Frau Dr. Schmidt, wäre eine Serotypisierung auch bei nicht-invasiven Pneumokokkenerkrankungen aus Ihrer Sicht in der klinischen Praxis sinnvoll und machbar?
Nutzstiftend jedenfalls. Die Beobachtung der Serotypenverteilung über die Fälle der invasiven Erkrankung ist nur ein Teilaspekt, um die epidemiologische Entwicklung der zirkulierenden Serotypen und auch deren Antwort auf die eingeführten Kinderimpfprogramme hier feststellen und beobachten und analysieren zu können. Nur mit diesem Wissen ist es auch möglich, nämlich die richtige Entscheidung über weitere Impfstoffe gegen Pneumokokkenerkrankungen treffen zu können. Man kann annehmen, dass die Serotypenverteilung der nicht-invasiven möglicherweise die der invasiven Erkrankung reflektiert. Aber eine Annahme gehört jedenfalls getestet, untersucht, bestätigt oder nicht bestätigt, weil auch das trägt dann das Wissen über diese Serotypenverteilung bei den nicht-invasiven Erkrankungen, bei älteren Erwachsenen und bei den Kindern, ist ganz, ganz, ganz relevant, ebenfalls hier für die Entscheidung über den richtigen Impfstoff. Der Prozess der Meldung der invasiven Erkrankung passiert primär über das gewonnene mikrobiologische Isolat. Das heißt, alles, was aus sterilen Körperregionen, Höhlen gewonnen wird an Pneumox, Streptococcus pneumoniae, gilt als steriles Isolat und gilt somit als meldepflichtig, weil invasiv. Das heißt, das wäre dann zum Beispiel die Isolierung des Erregers aus dem Blutstrom oder aus einer Liquorprobe oder aus einem Perikarderguss, Pleuraerguss, ganz selten aus dem Gelenkserguss. Die nicht-invasiven Erkrankungen erfahren meistens gar keine kulturell mikrobiologische Untersuchung bzw. Abklärung, sodass man gar nicht das Isolat zur Serotypisierung zur Verfügung hat. Um es aber doch praktikabel zu machen, hat es in den letzten Jahren eine Entwicklung von serotypenspezifischen Pneumokokken-Antigen nachweisenden Tests, Harntests gegeben. Und damit kann man non-invasiv sehr gut immerhin abdeckend, also bei circa 30, insgesamt 30 Serotypen alleine über das HAN-Antigen den Serotyp bestimmen. Ist derzeit noch nicht auf dem Markt, wird nicht routinemäßig eingesetzt. So gilt es jetzt hier an zwei Sentinel, also Pförtnerabteilungen der Pneumologie, so ein System aufzuziehen, dass dann hier alle eingehenden ambulant erworbenen Pneumonien untersucht, die Pneumokokkenpneumonien feststellt und den Hahn auf diesem serotypisierenden Hahn-Antigen unterzieht. Und somit kann man zumindest an einem Sample, das halt so repräsentativ als möglich sein, die Serotypenverteilung bei ambulant erworbener Pneumonie beginnen, epidemiologisch zu erfassen.
Was könnte das für die Pneumokokkenimpfungen bedeuten?
Man würde mal einmal vergleichen, ist die Serotypenverteilung der Pneumokokkenpneumonien ähnlich wie die Serotypenverteilung der non-invasiven Erkrankungen im höheren Erwachsenenalter. Generell ist aber zu sagen natürlich, dass nicht nur die Überwachung der Serotypen bei nicht-invasiver Pneumokokkenerkrankung von hoher epidemiologischer Relevanz ist, sondern von viel größerer epidemiologischer Relevanz ist die Serotypen, die Verteilung der kolonisierenden Serotypen zu erfassen, weil das ist das Reservoir. Letztendlich sind die unter Zweijährigen oder unter Fünfjährigen das primäre, das dominierende Reservoir der zirkulierenden Pneumokokken vor, nämlich den über 60-Jährigen. Und die bestimmen auch die Aussaat, die Verteilung und somit auch die Übertragung auf die Älteren. Das heißt, erst wenn man die Serotypenverteilung über die Zeit versteht in dieser Altersgruppe, kann man gut prädiktieren, vorhersagen, ja, wie sich möglicherweise die invasive Pneumokokkenerkrankung in der Altersgruppe der unter 5-Jährigen, aber auch der über 60-Jährigen entwickeln mag. Und in Zusammenschau dieser drei Dimensionen, drei Ebenen, Kolonisationsebene, non-invasive Erkrankung und invasive Erkrankung, kann ich sogar in der Lage sein, über mathematische Modelle hervorzusagen, zu prädiktieren, welcher Impfstoff möglicherweise der bessere wäre zu einem Zeitpunkt X.
Lässt sich daraus eine Notwendigkeit ableiten, an der Impfung etwas zu ändern, Herr Dozent Walipur? Hätten Sie diesbezüglich Wünsche oder Vorschläge?
In Summe würde ich mich persönlich für eine Vereinfachung des Impfschemas aussprechen, da ich davon überzeugt bin, je einfacher das Schema, desto höher die Akzeptanz. Aber das bleibt letztlich dem nationalen Impfgremium und den gesundheitspolitischen Akteuren vorbehalten, zu entscheiden, welche Kombination nun in die neuen Impfempfehlungen im Erwachsenenimpfprogramm übernommen werden wird.
Und Sie, Frau Dr. Schmidt?
Dass es möglich wird, mit Hilfe einer Erhebung möglicherweise ambulanten Kinderpatienten, die aufgrund einer Atemwegserkrankung eben den Kinderambulanzbereich aufsuchen, gleich im Rahmen der Diagnostik auch auf Pneumokokken untersucht. Das ist in Deutschland sehr gut durchgeführt worden. Und dass man zusätzlich auch noch eben die nicht-invasiv Erkrankten erfasst, weil nur mit diesen Informationen kann ich bestmögliche interventionelle Entscheidungen treffen und die Pneumokokkenerkrankung gehört, solange es möglich ist, um mit den Impfstoffen, die verfügbar sind, zu verhindern, um Leben zu retten im Kindesalter und im Eltern-Erwachsenenalter.
Vielen Dank. Darf ich Sie jetzt zum Abschluss bitten, die Ihnen wichtigste Botschaft für Ärztinnen und Ärzte aus unserem Gespräch nochmals als Take-Home-Message zusammenzufassen? Herr Dozent Walipur?
Ja, die wichtigste Botschaft ist vermutlich, dass die Pneumokokkeninfektion nach wie vor einen wesentlichen Teil der spitalspflichtigen und auch vor allem nicht spitalspflichtigen Pneumonien ausmacht und hier auch mit einer nicht unbeträchtlichen Polymorbidität, Komorbidität, zweizeitigen Gesundheitskomplikationen und auch Mortalität einhergeht, vor allem bei älteren Personengruppen und daher der Schutz vor allem dieser vulnerablen Gruppen unerlässlich ist. Das ist heutzutage gut möglich, weil es ein entsprechendes Impf Programm gibt und vor allem Impfungen gibt, die hier auch in Österreich verfügbar sind, erfreulicherweise. Man muss nur dran denken, man muss auch die betreuenden Patientinnen und Patienten davon überzeugen, dass es hier um einen Schutz gegen schwere Infektionen geht, damit man auch nicht missverständlich kommuniziert, wie es bei Covid-19 beispielsweise am Anfang war. Die Infektion können wir vermutlich nicht immer vermeiden, allerdings einen schweren Verlauf mit Bedarf intensivmedizinischer Betreuung kann man in den allermeisten Fällen durch eine entsprechende Impfung eigentlich hier vermeiden. Und da ist wichtig, daran zu denken und auch die Patientinnen und Patienten, die man in der Ordination betreut, aufzuklären und abzuholen.
Frau Dr. Schmidt?
Ja, gerne. Meine Botschaft ist, dass die derzeit verfügbaren polyvalenten Coronavirus-Impfstoffe hochwirksam sind und verpackt im universalen Kinderimpfprogramm direkte Effekte exerzieren und indirekten Effekt haben. Mit einer großen Abdeckung oder Durchimpfung im Kindesalter erreicht man hohe indirekte Effekte im höheren Alter mit Schutz vor der invasiven und der non-invasiven Erkrankung bei älteren Erwachsenen. Seit Mitte März 2024 ist der 20-valente Pneumokokken-Conjugat-Impfstoff auch für Säuglinge in der EU zugelassen. Jüngst ist ein Conjugat-Impfstoff, der BCV21, für über 18-Jährige zugelassen. Dieser deckt neben 10 Serotypen des BCV20 noch weitere 11 Serotypen ab, die von keiner der anderen Conjugat-Impfstoffe abgedeckt werden. In Anbetracht der polyvalenten Impfstoffe, die verfügbar sind, soll es uns doch gelingen, auch bei der Zielgruppe die notwendige Akzeptanz auch zu erreichen. Und da ist sicherlich auch der niedergelassene Bereich der Kollegen und Kolleginnen gefragt, diese Information der polyvalenten Serotypen-Conjugat-Impfstoffe in ihrer Wirksamkeit, nämlich welches breites Spektrum sie in der Lage sind abzudecken bei gleichzeitig hoher Vaccineffektivität. Das gilt es eben hier so verständlich als möglich zu vermitteln, weil nur mit einer hohen Akzeptanz, sprich Annahme der Impfung, ist es möglich, in der Bevölkerung auch einen hohen Anteil der durch diesen Vaccin-Serotypen verursachten Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern.
Frau Dr. Schmidt, Herr Dozent Wallipur, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich herzlich für die Einladung und auch dafür, dass das Thema der Pneumokokken hier Raum gefunden hat.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.